Vater im Himmel, danke für dein Wort. Dein Wort ist unsere Nahrung, unsere Speise. Dein Wort gibt uns die Kraft zum Leben und die Wegweisung. Dein Wort gibt uns die Hoffnung. Dein Wort gibt uns die richtige Sicht auf die Dinge. Dein Wort lässt uns mit dir kommunizieren. Danke für dein Wort, was auch heute lebendig ist und wirksam ist. Und ich bitte dich, dass ich dein Wort weitergebe. Du sollst jetzt im Mittelpunkt stehen. Herr, und ich bitte dich, dass du zu mir und zu jedem das ins Herz sprichst, was jetzt wichtig ist. Danke, dass du uns weiterführst auf unserem Weg mit dir. Amen. Ja, das ist jetzt der achte Teil von dem Vater Unser. Eben wie der Angelo sagte, der Abschluss. Ich wiederhole jetzt nicht das ganze Vater Unser, sonst wären wir stundenlang wieder hier. Ihr könnt es zum Teil noch nachhören. Heute geht es eben um diesen Abschluss, denn dein ist das König, die Königsherrschaft und die Kraft und die Herrlichkeit. Manche von euch werden das in ihren Bibeln gar nicht finden, diesen Abschluss. Es hat einfach den Grund darin, dass es in den frühesten Handschriften ist dieser Abschluss nicht enthalten. Bei manchen Bibeln ist es dann in der Fußnote enthalten. Das kommt daher, dass es eben in den frühesten Handschriften nicht erwähnt ist, aber doch schon innerhalb des ersten Jahrhunderts nach Jesus ist es dann schon aufgetaucht. Ist natürlich die Frage, wurde es am Anfang vergessen? Hat es Jesus gesagt so oder hat es nicht gesagt? Warum ist das jetzt der? Wer hat es denn jetzt noch dazu geschrieben? Hat es überhaupt seine Berechtigung, dass es da steht? Man kann nicht alles so jetzt wieder rekonstruieren, auf jeden Fall schon bald, nachdem Jesus gestorben ist, schon bald ist es auch so dann gebetet worden, überliefert worden. Und wer es jetzt dazu geschrieben hat, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, warum eigentlich. Und auch da kann man verschiedene Theorien haben. Was aber ganz wichtig ist, das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern es ist eigentlich eine Zusammenfassung aus einem anderen wichtigen Gebet, was wir im Alten Testament finden. Und zwar als der David hat eine große Volksversammlung veranstaltet und hat dann gesagt, ich habe jetzt alles zusammengebracht, was es braucht, damit mein Sohn Salomon einen Tempel bauen kann, einen wunderbaren Tempel, wie Gott ihn mir gezeigt hat. Und ich habe alles gegeben, was ich habe, Gold und Silber und Holz und habe Pläne schon gemacht. Ist eigentlich alles fertig. Und dann hat das Volk, war das so aufgegriffen, dass die normalen Leute und die Obersten, die haben nochmal alles dazu gebracht, was es gab und was es gebraucht hat, an Edelsteinen und eben Gold und Silber und Holz. Und Leute, die sagten, jawohl, ich habe die Fähigkeit, das zu machen, ich mache mit. Und dann hat er David gebetet, dann hat er Gott die Ehre dafür gegeben. Und dann hat er gebetet und das ist eben, wie gesagt, dieses Ende vom Vater Unser ist eigentlich eine Zusammenfassung. David steht da im 1. Chronik 29, Vers 10 und 11. David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Jahwe, Gott Israels, unser Vater, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Jahwe ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit, der Ruhm und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Jahwe ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Also dem David, dem fehlen die Worte, kann man fast sagen. Er kann nicht genug Worte finden, um eben Gott anzubeten. Und aus diesem, so wie ein Extrakt davon, ist das, was jetzt am Ende vom Vater uns eben auch ist. Denn dein ist die Königsherrschaft, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und so, glaube ich, können wir das wirklich auch so übernehmen, auch wenn wir nicht wissen, ob das ganz am Anfang von Jesus so gesagt worden ist oder nicht. Weil das ist einfach die Wahrheit und es ist einfach ein Ausdruck unseres Glaubens auch. Und es heißt ja auch, denn dein ist das Reich. Also es ist eine Begründung. Wenn Gott nicht der König wäre, wenn Gott nicht alle Macht hätte, wenn Gott nicht die Herrlichkeit wäre, dann bräuchten wir das Vater unser nicht zu beten. Weil nur er kann diese Bitten, die wir da ausgesprochen haben am Anfang, nur er kann sie auch erfüllen. Nur er kann dafür sorgen, dass sein Name verherrlicht wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Nur er kann dafür sorgen, dass wir alles haben, was wir brauchen für unseren Körper, für unsere Seele und für unser geistliches, ewiges Leben. Also weil ihm die ganze Königsherrschaft gehört, weil ihm die Macht ist und die Herrlichkeit, deswegen können wir auch beten. Und wenn ich das nicht so mit David auch beten kann, dann ist das auch hinfällig, das Vaterunser zu beten, möchte ich sagen. Weil dann gründe ich mich auf irgendwelche menschlichen Kräfte oder auf irgendwelche menschlichen Fähigkeiten. Aber es ist eben Gottes Kraft, die das möglich macht. Und eben das Vaterunser sind eigentlich alles Bitten. Erst geht es um Gott und dann geht es um unsere Bedürfnisse, eben körperlich, seelisch, geistig. Aber jetzt hier bei dem Abschluss, da geht es nicht mehr um uns und unsere Bitten, sondern es ist nur noch Lobpreis, Proklamation, Glaubensbekenntnis. Eben, das ist die Grundlage für dieses Vaterunser-Gebet. Aber ich meine, es ist grundsätzlich für jedes Gebet eigentlich die Grundlage. Jesus sagt, dass wir, ich habe hier die Stelle, was mal den Anfang ist, nicht das an. Ja, genau. Jesus hat gesagt, Markus 11, 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Also, wenn wir bitten, schon glauben, Gott gibt es mir, nach seinem Vollmacht, nach seinem Dafürhalten. Wenn ich das nicht glauben kann, dann brauche ich auch nicht zu bitten. Also in dem Moment, wo ich etwas ausspreche im Glauben zu Gott, eine Bitte, darf ich wissen, Gott hat mich schon erhört. Er ist schon auf dem Weg, das Gebet zu erfüllen, wenn es eben in seinem Sinn ist. Und Paulus schreibt auch mal, dass wir ohne Zweifel bitten sollen. Jakobus sagt sogar, wenn ihr mit Zweifeln bittet, dann seid ihr wie eine Meereswoge, die hin und her getrieben wird. Auf diese Gebete hört Gott nicht. Wenn er zweifelt, in dem Moment, wo er betet, hört Gott nicht. Also ohne Zweifel zu beten. Eben weil wir wissen, Gott, du bist der Allmächtige, du bist der König, dir ist alle Macht gegeben. Und ich meine, dass wir da, oder ich zumindest, dass wir da noch mehr drin zu lernen haben, wirklich mit dem Glauben zu beten. Herr, du bist wirklich der Herr. Was ich jetzt vor dich bringe, du hast mich jetzt schon gehört, du bist schon unterwegs, du hast schon erhört, so wie es richtig ist. Und so ist es eine Proklamation, ein Glaubensbekenntnis von mir auch, dass ich zu Gott spreche. Ich glaube das. Und das darf eigentlich bei jedem Gebet am Anfang stehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mit meinen Anliegen zu dir komme, ich glaube, du bist der Herr, du bist der König, du hast alle Macht und du wirst es, mein Gebet, du wirst es richtig beantworten. Und im Psalm 50, da heißt es zum Beispiel, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also es ist wie ein Weg bahnen. Ich mache den Weg frei für Gottes Erhörung, wenn ich ihm wirklich mit Danksagung, mit Lob, mit Dank eben mein Anliegen bringe. Der Weg wird frei dadurch. Und ein wunderbares Beispiel, das ist uns berichtet im 2. Chronik 20. Der König Josaphat, der hat ein riesen feindliches Heer, das ihn da angegriffen hat. Und er hat gesagt, mit meinen wenigen Leuten komme ich nicht dagegen an. Einzige Möglichkeit, Gott anzurufen, anzubeten. Und Gott hat ihm dann gesagt, was er tun soll. Und da heißt es dann, als das Heer jetzt, also sein eigenes Heer, als sie jetzt ausgezogen sind, diesem übermächtigen Heer entgegen, trat Josaphat hin und sagte: Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für Jahwe auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf gerüsteten auszogen und sprachen: Preist Jahwe, denn seine Gnade währt ewig. Also vor den Waffenträgern kommen die Lobpreissinger und haben gesungen. Und zu der Zeit, als sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Jahwe einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Sie haben sich nämlich selbst umgebracht. Also die Gerüsteten vom Volk Israel waren gar nicht mehr nötig. Nur weil sie eben gesungen, Gott gepriesen haben, Gott gelobt haben. Gott hat allen Rest gemacht. Das ist das, was wir eigentlich auch lernen sollen. Wenn wir im Kampf stehen, wenn wir Probleme haben, Gott preisen, Gott loben, er macht das für uns. Das ist so etwas, was ich aus diesem Abschluss von dem Vater Unser herausnehme, an diesem Beispiel mich zu orientieren. Ja, eben, denn dein ist die Königsherrschaft, also ich übersetze das nicht ich, sondern auch andere, Königsherrschaft, Basileia, oft wird es einfach als Reich bezeichnet, übersetzt, aber das Wort Reich ist eigentlich mir zu schwach, weil es gibt so viele Reiche. Aber das eigentliche, die Bedeutung von diesem Wort ist eigentlich Königsherrschaft. Dein ist die Königsherrschaft, eben Gott. Ist jetzt natürlich die Frage, kann ich das wirklich glauben, wenn ich, wie Angelo vorhin sagte, wenn ich die Nachrichten höre? Wenn ich in mein Umfeld schaue, wenn ich sehe, welche Ungerechtigkeit ist, welche Katastrophen da sind, welche Hungersnöte, kann ich da wirklich sagen, Gott ist im Regiment? Gott ist der Vater, den ich angerufen habe, Vater unser im Himmel. Ist er ein guter Vater, wenn das alles geschieht? Ich habe gerade mit unserem Daniel, war ich ja in Neapel und haben uns dort 3 Tage Zeit genommen und haben eben dann auch diese Ausgrabung besucht von dem Ausbruch vom Vulkan Vesuv. Das ist Wahnsinn. Also, das ist eine ganze Stadt von 4000 Einwohnern, die wurde mit einem Lavastrom überflutet, durchschnittlich 16 Meter hoch. Lava ist da über diese Stadt hindurch. Es ist jetzt zum Teil ausgegraben und man kann das noch als Mosaiken sehen. Man sieht zum Teil noch die Skelette, die da liegen. Ist das ein guter Vater, der das zulässt, dass einfach eine Stadt so ausgelöscht wird durch einen Vulkan? Oder Erdbeben, die jetzt geschehen. Ist er wirklich im Regiment oder ist ihm da ein Missgeschick passiert? Kann man sich schon fragen. Wie kann ich das erkennen, ob Gott jetzt wirklich in der Herrschaft sitzt, ob er wirklich der Herr ist, der König ist in seinem Reich? Mir sind noch ein paar Dinge eingefallen, woran ich das erkennen kann. Wenn ich in die Geschichte schaue, viele Weltreiche hat es gegeben, bei den Persern, Babylonern. Nebukadnezar hat ein Riesenreich gehabt, es ist zerfallen. Griechen, die danach kamen, der Alexander der Große, Riesenreich gehabt, es ist zerfallen. Die Römer, wie heißt er, der Cäsar und die verschiedenen Riesenreich, es ist zerfallen. Der Hitler hat ein tausendjähriges Reich aufbauen wollen, genauso in Schutt und Asche zerfallen. Wenn Menschen ein Reich bauen wollen, geht nicht. Die Menschen wollen bestimmen, sie wollen das Paradies auf der Erde wiederherstellen. Sie machen viele Anstrengungen, aber was dabei rauskommt, ist immer nur Unterdrückung, Streit und Krieg und Scheitern. Also die Menschen können das nicht. Auf der anderen Seite sehe ich, dass in der Bibel eben viele Prophezeiungen stehen über Könige, über Königreiche, eben über das Aufstehen und auch wieder Niedergehen von Reichen. Und diese Prophezeiungen sind wirklich in Erfüllung gegangen. Also das Gott hat es schon im Voraus gesagt und es ist so eingetreten. Über einzelne Könige hat er gesprochen. Das sagt mir, er ist im Regiment. Es ist ihm nicht aus dem Ruder gelaufen. Er hat es schon im Voraus gewusst und geplant und hat es so geschehen lassen. Und wir wissen auch, wenn wir mit offenen Augen in die Bibel schauen, besonders in das letzte Buch der Offenbarung, wir wissen, es wird noch viel schlimmer kommen. Aber nicht, weil Gott das jetzt nicht mehr in der Hand hat, sondern er hat gesagt, es muss so kommen, damit mein wirkliches Reich dann wirklich auferstehen kann. Ihr müsst durch diese schlimmen Zeiten gehen, aber das Ziel ist trotzdem klar vor Augen. Und ich bin im Regiment, ich bin der König, ich werde mein Reich bauen. Das ist etwas eben einfach, diese geschichtlichen Wahrheiten, die zeigen mir, es ist so, er ist der Herr. Im Kleinen können wir das eben auch so sehen bei Jesus selber. Sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist die Königsherrschaft Gottes schon zu euch gekommen. Also so wie Jesus gelebt hat, viele Lehren, aber auch viele Zeichen, viele Wunder, Dämonen ausgetrieben, Tote auferweckt, Kranke geheilt, Lahme wieder gehend gemacht. Kennen wir alles. Er hat es auf der einen Seite gemacht, einfach aus seinem tiefen Mitleid mit den leidenden Menschen. Auf der anderen Seite auch, um zu zeigen, hier ist Gott, hier ist die Kraft, hier ist die Herrlichkeit. Und er hat gesagt, heute darf das genauso geschehen, bei seinen Jüngern darf das auch geschehen. Und da, wo ich jetzt heute Menschen erlebe, die durch Gebet im Namen Jesu heil werden dürfen, ein Körper, eine Seele, ein Geist, auch da ist die Königsherrschaft Jesu schon manifest. Und solche Beispiele gibt es ja viele. Wir haben sie unter uns schon gehört und lesen ständig davon. Gott ist auch heute so. Und das zeigt mir, er ist wirklich König. So wie Jesus damals, er ist dasselbe heute. Wir dürfen ihn anrufen im Gebet. In seinem Namen dürfen wir Dämonen austreiben, dürfen wir Kranke heilen, dürfen wir Tote auferwecken. Ich habe es noch nicht erlebt, aber andere haben es erlebt. Es ist seine Zusage. Und was ganz groß ist, wo ich das auch erkennen darf, Gott hat uns gerettet, aus dem Machtbereich der Finsternis und unter die Königsherrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Auch da kann ich von mir selber sagen, aber auch von vielen anderen, im Machtbereich der Finsternis gelebt, viel erlitten, viel gelitten. Aber wenn Gott einen befreit, wenn er einen herausführt, dann merkt man, wie die Menschen sich verändern, wie sie von Süchten frei werden, wie sie von Drogen frei werden, wie sie von Gewalttätigkeit frei werden, wie sie von tiefer Verzweiflung frei werden. Das ist alles, wo Gottes Herrschaft in ihr Leben gekommen ist. Wenn ich mein Leben Jesus übergebe, alle meine Probleme ihm übergebe, dann kann er König sein in meinem Leben und dann wird er diese Dinge bewirken. Daran kann ich erkennen, er ist wirklich der Herr, er ist wirklich König. Ich darf teilhaben an seinem Reich. So, wenn ich das jetzt, dieses Gebet spreche, auch diesen Satz spreche, dein ist die Königsherrschaft, dann soll es kein Lippenbekenntnis sein, sonst ist es leicht, sondern es soll wirklich mein Leben sein. Dass ich wirklich ihn auf dem Thron sitzen lasse in meinem Leben. Dass nicht ich der Herr bin in meinem Leben, dass nicht meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Vorstellungen mich regieren, sondern ich sage, ich lege das beiseite, ich lasse dich Herr sein, lasse dich König sein. Ich möchte Teil sein in deinem Königreich. Ich möchte zu deiner Familie gehören, zu deiner Königsfamilie. Und das soll eben mein Leben sein. Das wirkt sich dann im täglichen Leben aus. Dass ich morgens frage, was ist heute dein Plan für mein Leben? Was möchtest du heute in meinem Leben bewirken? Was möchtest du heute, dass ich jemandem sage? Was möchtest du heute, dass ich mache? Ich möchte mich unter deine Herrschaft stellen. Dann ist es gut gesprochen, das Gebet. Dein ist die Königsherrschaft. Wenn ich es auf mich beziehe, wenn ich das in mein Leben umsetze. Das zweite, denn dein ist die Kraft. Das griechische Wort Dynamis, Dynamit, schon oft gesagt, diese Sprengkraft. Denn dein ist die Kraft eben. Ich bete das, weil ich weiß, dein ist die Kraft. Du bist der Allmächtige. Frage, glaube ich das wirklich? Glaube ich wirklich, dass Gott alles kann, dass ihm alles möglich ist? Andersherum glaube ich auch, dass nichts ihn hindern kann, nichts und niemand ihn hindern kann in seinen Plänen. Die niemand da stören kann, niemand ins Handwerk pushen kann. Glaube ich das wirklich? Eben, in meinem Leben sieht es oft anders aus, im Leben der Welt sieht es oft anders aus. Aber auch da gibt es Punkte, wo ich das einfach erkennen kann. Er ist wirklich der Allmächtige, er hat wirklich diese Sprengkraft. Eines schon bei der Schöpfung. So wie es heißt, ach Herr, Jahwe, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir zu wunderbar. Eben wenn wir schauen in diese ganze Herrlichkeit der Schöpfung, ist es nicht dem Zufall zu verdanken, sondern Gott hat es alles gemacht. Und eben welche Kraft muss er dahinter sein, dass das alles entsteht, dieses Universum. Und jedes einzelne kleine Wesen. Was für eine Kraft ist das, was da dahinter steht? Das können wir sehen. Das dürfen wir sehen, das sollen wir sehen. Gott ist dahinter. Er ist derjenige. Wir können es auch sehen an seinem Volk Israel. 5. Mose 9, 29. Sie sind doch dein Volk und dein Eigentum, das du mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm herausgeführt hast. Aus der Gefangenschaft eben aus Ägypten. Wenn wir das lesen, was alles geschehen ist an Wundern, mit dem Hagel, mit den Fröschen, mit der Finsternis. Und dann zum Schluss dann die 10. Plage, wo die Erstgeburten alle gestorben sind, außer denen vom Volk Israel. Wie dann Gott sein Volk durch das Meer geführt hat. Die Ägypter sind versunken drin. Wie er es in der Wüste ernährt hat. mit dem Brot vom Himmel, 900 Tonnen pro Tag hat es da gebraucht für diese 2,5 Millionen Menschen. Wie viel Wasser war nötig, damit diese ganze Menge und das Vieh jeden Tag zu trinken hatte? Das war alles Gottes Kraft, das zur Verfügung gestellt hat. Und als sie Hunger nach Fleisch hatten, hat er ihnen Wachteln geschickt, Meter hoch bedeckt, mit Wachteln um sie herum, dass sie einsammeln konnten. Das war seine Macht, die er sich da gezeigt hat. Eben, das ist sein Wille gewesen, ich möchte mein Volk befreien und ich versorge sie jetzt auch. Und mir ist da nichts im Weg, mich kann nichts daran hindern. Das andere, wo wir das erkennen dürfen, die Auferstehung. Gott aber hat den Herrn Jesus Christus auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Also, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, ist eigentlich ziemlich klar. Auch von der Geschichte her, von den Zeugnissen her, dass ein Toter aufersteht, dass Jesus, der mit aller Schuldenlast beladen in den Tod gegangen ist, dass er wieder ohne Schuld auferstanden ist, das ist ein Kraftakt Gottes gewesen. Wo wir das erkennen können. Er ist wirklich allmächtig, dass er Jesus wieder neu hat auferstehen lassen können. Das sind so ein paar Punkte, wo wir Gottes Kraft erkennen dürfen. Und dann geht es eben wirklich auch darum wieder, ja, ich bekenne das auch so und ich glaube das und ich proklamiere das, ich bete Gott darüber an. Und wenn ich Feinde habe, dann darf ich so beten, deine Recht, o Jahweh, ist herrlich durch Kraft. Deine Recht, o Herr, zerschmettert den Feind. Das ist eine Aussage von Mose, aber das darf auch meine Aussage sein. Wenn Feinde gegen mich aufstehen, kann ich das proklamieren. Deine Kraft, die rettet mich. Die zerschmettert jeden Feind. Nehmt das wirklich so in euer Herz auf, wenn Feinde kommen, dass ihr das betet und proklamiert. Deine Recht, o Herr, ist herrlich durch Kraft. Deine Recht, o Herr, zerschmettert den Feind. Das ist das, was ich bete, wenn ich es bete, denn deine ist die Kraft. Deine ist die Kraft. Du zerschmetterst den Feind, deswegen darf ich jetzt damit zu dir kommen. Und das andere, was ich bekennen, proklamieren darf, was ich anbeten darf darüber, Jesus Christus wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln. Sodass er dann an seinem verherrlichten Körper, er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der sich alle Dinge unterwerfen kann. Also ich darf proklamieren, mein Leben hier ist jetzt sehr armselig, aber Gott macht es neu. Er wird mich ganz umwandeln, dass ich ganz bin wie er. Das ist seine Kraft, mit der er das macht, sonst könnte er das nicht. Aber weil er eben die Kraft hat, wenn ich das glaube, dann glaube ich auch, dass er das tut mit mir. Und dann erscheint auch das Leben, was ich jetzt habe, wo ich eben mit meinen Grenzen, mit meinen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, dann erscheint mein Leben in einem anderen Blick, in einem anderen Licht. Dann weiß ich, es ist jetzt der Same, der in die Erde geht, in die Erde gelegt wird, der muss zergehen, aber was daraus herauskommt, das ist ein herrlicher Leib, das ist der Herrlichkeitsleib, den Gott mir gibt. Seine Kraft macht das. Wie viel Grund haben wir da anzubeten drüber? Oder eben das zu bekennen, zu proklamieren, wenn ich drunter zu leiden habe an meiner eigenen Vergänglichkeit, an meiner eigenen Schwachheit. Ich weiß, es ist der Same, der vergeht, aber deine Kraft macht mich neu. Bisschen Geduld noch, dann werde ich verherrlicht sein. So kann ich das in mein Leben umsetzen. Das Dritte, denn dein ist die Herrlichkeit. Dieses Wort Herrlichkeit, Doxa, Doxologie, habt ihr vielleicht schon gehört, Anbetungslieder. Dieses Wort Doxa ist immer nur auf Gott bezogen. Es geht um Gottes Ehre, nicht um menschliche Ehre. Für menschliche Ehre gibt es andere Worte, als jetzt im biblischen Gebrauch, im Griechischen und auch im Hebräischen. Die Doxa ist die Ehre auf Gott bezogen, die man sieht, ist eine Offenbarung seiner Macht, seiner Person, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Das ist die Doxa, diese Herrlichkeit, die hier beschrieben ist. Wieder die Frage, woran kann ich das erkennen? Mit meinen menschlichen Augen auch wieder in der Schöpfung. Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes, die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Als wenn wir mit Teleskopen in den Himmel hineinschauen, dann sehen wir nur einen ganz kleinen Teil davon. dann sehen wir einfach, wie herrlich das ist, wie das alles miteinander aufeinander abgestimmt ist, dass kein Stern dem anderen in die Quere kommt und dass alles genau die richtige Entfernung voneinander hat und wie alles seine Zeit hat. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die da zum Ausdruck kommt, an der wir das sehen können. Wir sehen es bei seinem wunderbaren Handeln, zum Beispiel in Ägypten eben nochmal: Ich aber, ich werde das Herz der Ägypter verhärten, so dass sie hinter ihnen herkommen, und ich werde meine Herrlichkeit zeigen am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Also Gott hat es so geschehen lassen, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Ich bin der König, ich bin der Allmächtige, ich wirke so, wie ich will. Ich sitze im Regiment. Und wer mir widersteht, der hat keine Chance. Wir sehen es auch an Israel selber nochmal. Jesaja 60, wunderbare Worte. Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jahwes strahlt über dir. Noch hüllt Finsternis die Erde ein, tiefes Dunkel alle Völker. Doch über dir strahlt Jahwe auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und wenn wir das Volk Israel sehen, wie das entstanden ist aus einem Sklavenhaufen in Ägypten, was daraus entstanden ist, welches Volk, was denn zwar oft wieder vertrieben worden ist, aber dann immer wieder zurückgekommen ist, weil Gott es wieder zurückgeführt hat, und wie viel durch das Volk Israel einfach geschehen ist, das sehen wir, wie Gott einfach sich verherrlicht durch sein Volk. Auch wenn sie immer wieder abtrünnig werden, wenn er sie immer wieder eben bestrafen muss, zurechtweisen muss. Aber er geht seinen Weg mit ihm und er hat versprochen, dass er auch mit ihm zum Ende kommt. Daran sehen wir eben, Gott will sich verherrlichen durch sein Volk. Und eben, wenn wir ein bisschen sehen, wie die Geschichte verlaufen ist, dass sie eben jetzt wieder in dem Land sind, die jahrhundertlang war das eine Einöde, aber er hat gesagt, schon lange im Voraus, ich werde diese Wüste wieder zum Blühen bringen. Und genau das geschieht jetzt. Wenn er jetzt nach Israel kommt, viele, viele neue Plantagen, viele Blumen, viele neue, einfach das ganze Land ist wieder aufgewacht. Das ist Gottes Herrlichkeit, die sich da zeigt, wo er uns zeigen will. In seinem Heiligtum kann man das sehen. Der Mose hat es so erlebt, eben mit dieser Stiftshütte. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch schon mal so erlebt, dass wenn er Gott anbetet, dass er dann so Momente bekommt oder einfach das erlebt, Gott ist da. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich kann eigentlich nur noch schweigen, ich kann nur noch weinen, ich kann nur noch anbeten. Eigentlich bin ich nicht würdig, hier zu sein, wo Gott ist. Wenn ihr das erlebt habt, dann halte diese Momente fest. Wenn ihr es noch nicht erlebt habt, betet drum, dass wir solche Gotteserlebnisse bekommen. Wo wir wirklich diese Herrlichkeit Gottes auf uns bekommen dürfen. Ein kleinen Abglanz davon. Das sind die tiefsten und die wertvollsten Momente in unserem Leben. Und noch was, wo wir sehen dürfen, die Herrlichkeit, wenn die Nationen sich bekehren. Schreibt der Prophet Habakuk, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Auch das ist die Herrlichkeit, dass Gott sich den Nationen offenbart, nicht nur dem Volk Israel, sondern allen Stämmen, allen Völkern. Es ist Gott, der das bewirkt, dass Menschen zu ihm kommen können, der Erweckung schenkt in verschiedenen Ländern, immer wieder. Es ist Gottes Wirken, es ist seine Herrlichkeit, die wir da erkennen dürfen, die die Menschen erkennen. Wenn sie auf einmal aus dem Nichts überführt werden von ihrer eigenen Schuld, von ihrer Sünde, dass sie merken, ich brauche eine Vergebung von meiner Schuld. Ich kann da nicht mehr einfach so drüber hinweggehen. Ich bin wirklich schuldig, ich bin nicht gerecht, ich kann nicht vor Gott sein. Ich habe keine Zukunft, wenn der Heilige Geist einen so überführt von der Sünde und von der Gerechtigkeit in Jesus Christus. Dann ist es das Werk Gottes, dann ist es da, wo er seine Herrlichkeit offenbart. Er zeigt darin, eben wie er über uns sein möchte, wie er unser König sein möchte. Eben auch da geht es wieder Wenn ich das bete, denn dein ist die Herrlichkeit, da geht es wirklich nicht mehr um mich, da geht es wirklich nur noch um ihn, um seine Ehre. Da kann ich wirklich nur anbeten, nur auf ihn fokussiert sein. Und das heißt ja, der Vater sucht solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit, sagt Jesus. Solche Menschen sollen wir sein. Gott sucht nach uns, dass wir ihn so anbeten. Dein ist die Herrlichkeit. Es gibt nichts anderes, nichts Höheres, nichts Wichtigeres. Das soll auch mein Leben sein. Und zum Schluss noch, wie das geschehen kann. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Also so kann ich das Gebet umsetzen in meinem Leben, dass eben die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck kommt, erscheinen kann, wenn ich in ihm bleibe und er in mir bleibt, wenn ich dann bete und wenn Gottes diese Gebete erfüllt. Also es ist ein Wahnsinnszuspruch, aber auch eine große Herausforderung, empfinde ich, dass wir wirklich so beten lernen, dass ich durch meine Gebete den Vater verherrliche, dass ich so bete, dass er wirken kann, dass er verherrlicht wird, dass ich so eben Frucht bringe zu seiner Ehre. Ich glaube, das ist gut, wenn wir da dranbleiben, wenn wir uns weiter danach ausstrecken, jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, uns auch daran erinnern lassen. Denn dein ist die Königsherrschaft, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und ich möchte noch schließen nochmal mit dem Gebet von David. Gepriesen seist du, Herr Gott Israels, unser Vater, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit, der Ruhm und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum, du bist erhaben über alles als Haupt. Amen.